Der größte Liebende. Wenn hier der Liebe Lichtkraft deinem Schauen sich enthüllen soll, so ziemt es sich mit Fug und Recht, dass wir zuerst des größten Liebenden gedenken unter allen, die auf Erden jemals Menschenantlitz trugen. Du magst dich selber zu ihm bekennen oder jenen Glaubensformen ferne stehen, die auf seiner Lehre Grund im Laufe der Jahrhunderte erwachsen sind und Spuren seiner Lehre oft nur noch in widerspruchserfüllten Lehrgebilden aus den Trümmern alter Tempel bergen. Doch wirst du schwerlich teilnahmslos an ihm vorübergehen können, wo immer seines Lebensbild dir seine Lehre offenbaren mag. Gewiss, die Kunde seines Lebens ist gar mannigfach verschüttet, und du wirst wenige Worte heute noch in ihrer Reinheit dort zu finden hoffen dürfen, so wie sie einst der hohe Meister zu den Seinen sprach. Doch selbst in der Verschüttung leuchtet noch genug des Echten auf, und wenn du innerlich dich selbst bereitet hast zur Fähigkeit, das Echte auszusondern, wird der Schutt der alten heidnischen Kulte, wird das Meinungswerk der alten Schreiber der Berichte gewiss nicht mehr das wahre Bild des Meisters dir verfälschen können. Du musst nur unbefangen prüfen lernen, was man dir darzubieten pflegt als scheinbar gleichzeitliche Bezeugung eines Menschenlebens, das seiner Mit- und Nachmenschheit ein Rätsel blieb bis auf den heutigen Tag. Da man nicht wagte, die alte Kunde anzutasten, in der die Lehre, die des Meisters Mund einst gab, schon in den allerersten Zeiten fremde Formung fand, war allem Glaubenswahn, der diese Lehre sich in seiner Weise deuten wollte, freie Bahn gegeben, so dass es heute ein vergeblich Mühen ist, die Glaubensmeinungen, die so entstanden, um dieser Lehre letzte Wahrheit zu befragen. Du wirst hier tiefer schürfen müssen, wenn du finden willst, und wenn du dann gefunden haben wirst, kannst du auch wirklich der vertrauten Glaubensmeinung, die von früher Jugend an dich führte, erst jene Tiefe geben, die Begründung bietet. Es sei mir ferne, dir zu raten, deinem Glaubenskreise zu entfliehen, und irrig würdest du die Lehre deuten, die ich künde, wenn du etwa vermeinen solltest, dass ich einen neuen Glaubenskreis zu stiften willens sei. Es mangelt uns wahrlich nicht an guten Glaubensformen, so sehr es auch an wahrhaft Gläubigen der Tat in den heutigen Tagen mangeln mag. nichts liegt mir ferner als der töricht eitle Wunsch, die alten Glaubensformen nun um eine neue noch zu mehren. Ich will und muß jedoch nach bindender urgeistiger Verpflichtung allem Glauben die Vertiefung bringen, deren er bedarf, mag er des eigenen Wertes noch so sicher sich auch den einzig wahren Glauben nennen. Was die durch mich geformte Lehre dir zu geben hat, wirst du im Grunde aller Religionen wiederfinden, wenn du einmal es erkanntest, dort, wo deines religiösen Glaubens Formen dir altvertraute Helfer sind. Uralte Weisheit gibt sich so dir kund, und aller Glaubensgründe tiefster Urgrund wird dir offenbar. In ihm ist jede Glaubensform verwurzelt, aus welchem alten oder neueren Mythos sie sich auch ihre Symbole formen mag. Sei nicht vorschnell zufrieden in einem Urteil, das dir von anderen eingegeben ward, so daß es dir nun als aus dir selbst erstanden erscheint. Vertraue dir selbst, wenn du hier zur Urteilsfähigkeit erwachen willst. Nicht was andere sagten, darf dich irren, wenn du selbst der Wahrheit nahen möchtest. Nur in deiner eigenen Wahrheit kannst du das Licht der Wahrheit unterscheiden von Truglicht und Täuschungswahn. So lass uns denn nach dem Bilde des Meisters suchen, soweit es jene Kunde noch enthüllen kann, die, menschlich allzu menschlich, Heiligstes mit eigener Meinung mischte. Jehoshua, der Meister von Nazareth, will sich selbst hier durch mein Wort dir offenbaren. Suche, unbeirrt durch Vorurteile oder fremde Meinung, zu erfühlen, was ich darzustellen habe. Der weise Lehrer, der da sein Land durchzieht, ist Jude und will zuerst nur von Juden verstanden sein. An dieser Wahrheit kann auch manisch irrer Rassenhass in aller Ewigkeit nichts ändern, wie immer man versuchen mag, den größten Sohn des Judenvolkes seinem Stamme abzusprechen. Er muß als Jude aus dem Geisteschatze seines Volkes schöpfen, soll das Gut uralter Weisheit fassbar werden für die Menschen, denen er zum Lehrer werden wollte. Den Kindern Israels fühlt er sich ursprünglich allein gesandt, und in den Synagogen sucht er, seiner Lehre Wahrheit zu erweisen durch die Schrift, die alten religiösen Bücher orthodoxen Judentums. So aber war schon notgedrungen eines ersten Irrtums Keim gelegt, indem die Hörer ihn als Lehrer ihres Glaubens zu verstehen suchten und jedes Wort, das aufrecht und gerade sie erreichte, sich nach den eigenen verschlungenen Auffassungen ihres Väterglaubens bogen. In stetem Mühen sucht er solchem Irrtum zu begegnen, doch ist er selbst in seinem geistigen Erleben viel zu fern schon ihrer Enge, als dass er noch den Grad der Taubheit seiner Hörer fassen könnte. Die Klage, dass dieses Volk ihn nicht zu hören wisse, ist gar oft in seiner Rede. Er flucht dem Volke, das nur Ohren hat, um nicht zu hören, damit es selbst in sein Verderben renne. Und als das Ende seines Lebens lang schon vorgeahnt, ihm wirklich naht, bricht all sein hoher Mut zusammen in bitterer Klage, und er beweint Jerusalem, da es in seinen Tagen nicht erkannte, was er seinem Volke bringen wollte. Die wenigen, die er sich dennoch auserlesen hat, müssen oftmals harte Worte hören um ihrer Herzensenge willen, und selten nur vertraut er ihrer Fassungskraft. Mitunter möchte er sich selbst bereden, als ob die äußerlich so treu Ergebenen ihn doch nun wahrlich recht verstanden haben müssten, um dann, erfüllt von Schmerz und Mitleid, wiederum zu sehen, wie weit entfernt von seiner Lehre diese Herzen waren. So zieht er durch die Gaue Palästinas, redet in den Schulen, den ländlichen Synagogen, um die Spur der Weisheit in den alten Schriften aufzuzeigen, redet vor dem Volke in des Volkes Sprache, um die Herzen zu erwecken, vertraut den Freunden das Geheimnis seiner Sendung an, das sie nicht deuten können, weil sie viel zu sehr befangen sind in völkischen Messiasträumen, und wird von allen, außer jenem, den er liebte, nicht verstanden. Er spricht von seinem Vater, und sie glauben, dass er von ihrem Stammesgotte rede, obwohl er diesem Gott der Rache, der zu den Alten sprach, mit aller Deutlichkeit den Dienst verweigert, ja, dessen vermeintliches Gebot aus Geisteskraft vernichtend lehrt. Ich aber sage euch. Er spricht von seiner hohen Sendung, und sie wähnen, er wolle ihres Erdenreiches äußere Herrschaft neu errichten, obwohl er ihnen längst verkündet hatte, dass er eines Reiches König sei, das nicht von dieser Erde Macht seinen ewigen Bestand empfange. Er spricht von dem, was in ihm Fleisch und Blut geworden war, und lehrt Verkörperung des Geistes. Doch sie verstehen, dass sein Leib, den ihm die Erde einst gegeben hatte, ihre Erdenspeise werden müsse. Jene Armen, die er von Gepressten heilen konnte, aus der Heilungskraft, die seinem Erdenkörper eigen war und kaum die Geistigkeit berührte, die er als sein wesenhaftes Sein erkannte, vertrauten ihm als ihrem Helfer, doch sie ahnten nicht, dass er die gleiche physische Hilfe hätte spenden können, auch wenn er geistig nicht gewesen wäre, der er war. Will man es ihm verdenken, wenn sein Erdenhaftes einer schwachen Stunde Beute wurde, so daß er den Hosanna-Rufen traute, die ihm Erdenmacht versprachen, daß ihm solche Macht verlockend nahe schien, auch wenn er sie nur den Seelen nutzbar machen wollte. Hier ist die kurze Schuldverstrickung, der selbst dieses Leben nicht entgehen konnte. Denn keiner, den die Erde je getragen hat, bleibt frei von Schuld. Wohl suchte er geradezu, um seiner höchsten geistigen Aufgabe willen, den Tod durch Menschenhand, weil er in solchem Tode nur das Letzte geben konnte, was nur er zu geben hatte. Doch wahrlich war ihm dieser Tod zu früh gekommen, und es bedurfte höchster Kraft, ihn willig hinzunehmen, so daß er aus tiefster Seele seinen Vater bitten konnte, er möge noch das Schicksal anders wenden, wenn es möglich sei. Vieles glaubte er seinen Schülern einst noch sagen zu können, was sie zu jener Zeit, wie er deutlich sah, noch nicht tragen konnten. Als aber ein Bote der Lichtgemeinschaft, der er angehörte, in jener angsterfüllten Nacht zu Gethsemane ihm endlich zeigte, daß sein Weg, so wie er ihn sich selbst gestaltet hatte, auch durch den Vater aller derer, die in dieser Lichtgemeinschaft wirken, nicht mehr abzulenken sei, da kehrt er in sich selbst zurück, um sich im Priesterkönigtum des Leuchtenden zu finden, und geht als Held den letzten schweren Gang, belastet mit dem Holz des Kreuzesgalgens. An diesem Martergalgen, der dann später einem uraltheiligen Zeichen längst vergangener ehrwürdiger Kulte neue Deutung gab, erfüllte er das letzte Liebeswerk, Geheimnis allen, die ihn dort umstanden, und noch Geheimnis allen, außer seltenen Sehern, bis auf den heutigen Tag. Möge keiner wähnen, dass dieser Tod an sich, dieses letzten Liebeswerkes Inhalt war. Hier ist ein Mysterium, da sich an anderer Stelle schon mit Scheu nur zu enthüllen wagte und nur, weil Pflicht es mir gebot. Wer es erfassen kann, der fasse es. Hier ward ein Geisteskraftstrom allem Menschengeist erschlossen durch die Liebe, die dieses Buch dir kündet, ein Kraftstrom, der nur durch das Opfer eines allgewaltig Liebenden erschließbar war. Hier wurde der Gott der Rache, der ärgste Dämon der Unsichtbaren im physischen Kosmos, von einem Erdenmenschen überwunden, durch die absolute Austilgung jeglicher Racheregung, ein Werk, das nur der höchsten Form urgeistiger Liebe möglich werden konnte. Was dir die alte Kunde noch berichtet von dem, was nach dem Tode des größten Liebenden sich dann ereignet haben soll, ist, wenn du es geschichtlich fassen wolltest, Mythe. Doch diese Mythe schließt in sich die tiefste Wahrheit ein. Wohl ist der Meister aus dem Grabe auferstanden. Es hätte ihm dabei sein Erdenleib jedoch wahrhaftig nichts mehr nützen können. Wohl war der Jüngling in weißem Gewande keine Täuschung schreckerfüllter Frauen, jedoch beachte auch die weiterweisende Spur der Wahrheit, die der Schreiber jener alten Kunde nicht vertilgen konnte, die ihm sichtlich unerkennbar und unverständlich war und die er dennoch gegen seinen Willen niederschreiben musste, so sehr er sich auch dann bemüht, sie wieder zu verwischen. Zwar waren es nicht die Schüler des hohen Meisters, die den Erdenleichnam holten, so daß mit gutem Grunde der Chronist behaupten konnte, hier sei ein irriges Gerücht erhalten. Allein der Meister war in seinen Erdentagen oftmals fern von anderen Menschen, in der Einsamkeit der Berge auch noch anderen begegnet, die nicht aus seinem Volke, aber seinesgleichen waren, vereint mit ihm in jener Lichtgemeinschaft, der er Bruder, der er geistig einverwoben war. Als er die drei aus seinen Zwölfen einstmals mit sich nahm auf dem Berg, wo er zu beten pflegte, und sie ihn dann in der Verklärung seiner Geistgestalt erblicken durften, da glaubten die Getreuen, als sie zwei Männer in weißen Gewändern neben ihrem Meister sahen, dies müssten sicher zwei der alten Propheten sein, Moses und Elias, so daß der Meister, als er voll Enttäuschung ihren Irrtum sah, verbot, den anderen davon zu reden. Er sah, daß all sein Lehren nicht vermochte, sie aus der Enge ihres Stammesglaubens zu befreien und dass es nur Verwirrung stiften würde, wollte er den Irrtum klären. Doch jene Männer in weißen Gewändern und der Jüngling, den die Frauen noch im Grabe fanden, waren sich nicht fremd, und da sie keinen Kultus um des hohen Bruders Leichnam entstehen sehen wollten, so taten sie, was man nach ihres Landes Sitte mit dem Erdenüberrest des Menschen auch noch heute zu tun pflegt. Sie übergaben ihn der verzehrenden Flamme, nachdem sie alles dafür an wohlgewählter, vor aller Störung geschützter Stelle vorbereitet hatten. Ich spreche hier belehrt von dem, der von sich wahrlich sagen durfte, dass er bei den Menschen bleibe bis an das Ende der Welt, belehrt von jenen, die ich meine hohen Brüder nennen darf und die in jener Nacht einst selbst die Wächter tief in starren Schlaf versenkten, um des Bruders eigenem Willen, der zugleich der ihre war, mit Umsicht zu entsprechen. Wohl weiß ich, dass mich viele hier der Selbsttäuschung zeihen werden, ja, dass noch Schlimmeres von blinden Leitern meinen Worten selbstgerecht als Anwurf werden mag. Es ist das Kennmal verkrüppelter Seelen, jede Lebensbekundung zu verneinen, zu deren Aufnahme ihnen die geistigen Organe fehlen. Wohl weiß ich, dass ich hier an Dinge rühre, die gar manchem als unantastbar gelten. Allein des größten Liebenden Erlösungslehre wird durch die Wahrheit wahrlich mehr verklärt als durch den ältesten, gewohnheitsmäßig weiter überlieferten, unbewussten frommen Trug, der überdies nicht mehr länger Trug bleibt, sobald man ihn als Dichtung wertet, die nur der Wahrheit ein symbolisches Gewand zu weben suchte. Auch jene Massenerweckung, die dann am Pfingstfest der Juden zu Jerusalem sich ereignete, war nicht imstande, alle Hüllen von den Seelen derer zu entfernen, die nun an den Meister glaubten, da sie ihn nach seinem Erdentode wiederholt gesehen hatten. Zu enge Bindung war um diese Seelen, als dass der Geist der Wahrheit, den der Meister einst verheißen hatte, sie aus sich vollenden konnte. So hatte Paulus, dieser wahrhaft Liebende, den man den Heidenapostel und Völkerlehrer nennt, gar harten Stand, als er, der wirklich einst in tiefsten Schauern den Geist der Wahrheit in sich erlebte und dann wusste, wer der hohe Meister war, jenen allzu eng gebundenen begegnete, die sich die Schüler des Gesalbten nennen durften. Und doch war auch der zum Christusverkünder gewordene frühere Pharisäerschüler nicht von allem Vorurteil frei geworden und mengte guten Glaubens manches alte ihm Vertraute in der Folgezeit des Meisters Lehre bei, obwohl er weitaus klarer sah als jene andern, die sich die Boten einer Lehre nannten, von der einst der Meister selbst als von der frohen Botschaft sprach. Recht unfroh ist leider die Lehre ausgefallen, die im Laufe der Jahrhunderte zur Macht über die Seelen gelangte. Auf das Meisterwort von der frohen Botschaft gar selbstgerecht gestützt. Johannes aber, den der Meister nach dem Wort der alten Kunde liebte, hielt sich in der Stille, und die Stillen hielten sich zu ihm. Nur er besaß, was einst der Meister selbst mit eigener Hand ihm niederschrieb, und spät erst ließ er wenige, die ihm würdig schienen, davon Abschrift nehmen. Hätte Jesus wirklich, wie man gemeinhin glaubt, nur mündlich gelehrt und nichts niedergeschrieben, so wäre wahrlich auch nicht ein einziges von ihm geformte Wort auf uns gekommen. Die Urschrift wie das Nachgeschriebene sind dann, wie ich schon anderen Ortes sagte, durch jene selbst vernichtet worden, die in diesen Meisterschriften ihren höchsten Schatz besaßen. Aus Furcht, das Heilige könne dereinst Entweihung finden. Auch dieses Faktum ist mir nur erwiesen durch die mir im Urlicht geistig Vereinten, die allein hier wissen können. Doch mag es sein, dass spätere Geschlechter hier auch noch auf textliche und andere Spuren stoßen, die dann auch äußerlich die Wahrheit meiner Worte offenbaren werden. Denn in geistigem Schauen sehe ich solche Fragmente und Textstücke noch im Bereiche der Erde, wenn ich auch nicht den Ort, an dem sie ruhen, zu bestimmen weiß. Gewisse Spuren sind ja für alle weithin sichtbar in jenem Teil der alten Kunde, der eben jenem einen zugeschrieben wird, den einst der Meister liebte. Die Unzulänglichkeiten dieses Teils der alten Kunde werden leicht verstehbar, wenn man weiß, dass ihr Verfasser, der dem Schülerkreis des Johannes nahestand, auf den Meisterschriften fußte und nur damit verbinden wollte, was er sonst noch an überliefertem und legendärem bruchstückhaft besaß. Von dem, was man dem Schüler zuschreibt, den der Meister liebte, ist freilich nichts von dessen Hand geschrieben, allein die Art der Schriften, die man seinen Namen tragen ließ, ist nicht gar weit von dem entfernt, was er geschrieben haben könnte, hätte er geschrieben. Doch alle diese Fragen sind nur denen wichtig, die von außen her erfassen möchten, was sich nur im Innersten erfassen lässt. Diese allein auch sind es, die danach fragen, wer einst dem hohen Meister Lehre gab und die mit willigem Gehör so manche mehr beachten, die zu erzählen weiß, dass Jesus in der Zeit, von der die Kunde schweigt, in Indien gewesen sei und anders wieder, dass er in Ägypten sich vollendet habe. Nichts von dem ist wahr. Wohl suchte einst sein irdischer Vater in Ägypten, wo man dazumal das Handwerk lohnte, Arbeit, um die Seinen zu erhalten und mit dem übrigen Erlös zurückzukehren in die Heimat, so wie dies heute noch die Handwerker Italiens und anderer Länder halten. Jedoch, zu jener Zeit war der, dem später seine Lichtnatur sich zeigte, noch ein Kind und wirklich noch nicht reif, um die Vollendung seines Irdischen zu finden, wie sie Vorbedingung ist für jeden, der sein Leuchten im Urlicht irdisch bewusst erleben soll. Nach Indien aber brauchte er seine Schritte wahrlich nicht zu lenken, denn was aus Indien ihm kommen musste, kam zu ihm, und jenes wundervolle Bild der Weisen aus dem Morgenlande, der Priesterkönige, die seinen Stern erblickten und ihm ihre Gaben brachten, ward nur zurückdatiert in frühe Kindheit, weil hier den Schreibern selbst nur dunkle Kunde wurde und weil es so dem Wunderbaren, das sie mit des Meisters erster Kindheit schon vermählen wollten, besser diente. Das Geistiges aber nur im Geiste fassbar werden kann, war den frommen alten Chronisten ein ebenso ferner Gedanke wie den Wundersüchtigen unserer Zeit, obwohl doch der Meister Gott nur im Geiste suchen hieß. Im Äußeren war Natur notwendig in des Meisters Kinderjahren nicht das Mindeste des Wunderbaren. Er war ein Kind wie seine Spielgenossen, und als er Kraft genug besaß, um bei dem schweren Handwerk seines Vaters mitzuhelfen, lernte er das Handwerk so wie jeder Zimmermann, dem in jener Zeit außer dem Hausbau auch noch mancherlei andere Holzbearbeitung oblag. Die innere Entfaltung aber blieb geheim, wie sie bei jedem bleibt, der gleicher Geistesartung ist. Und was diese geistige Entfaltung für sich verlangte, hinderte in keiner Weise äußeres Tun. Der so als Erdenmensch seine Geistesmacht erfassen lernte, die längst vollendet war, bevor ihm seiner Mutter Leib das Kleid der Erde geben konnte, war auch kein Abseitssteher, wo das Leben rief, denn niemals hätte er sein hohes Ziel erreicht, wenn er dem Leben fremd geblieben wäre. Er war ein Handwerksmann, bis ihm die Stunde kam, die ihn zu anderem rief, wo er alsdann erweisen konnte, dass er besser als die Schriftgelehrten in der Schrift zu lesen wusste, ohne sie wie jene einst gelernt zu haben. Die Fakirwunder, die ihm die Chronisten überbürdet haben, hat er nie gewirkt. Jedoch ist manches Wunder, das ihm zugeschrieben wurde, ein tief gehaltvolles Symbol und so voll Wahrheit. Während seine angeborene Kraft der Krankenheilung ihn zu mancher Tat befähigte, die wohl für seine Umwelt großes Wunder war, aber nicht das Mindeste zu tun hatte mit seiner geistigen Sendung. Dass er sich selbst auf seine Wunderzeichen je berufen hätte, um so den Glauben an sein Wort zu fordern, heißt ihn, der wirklich wusste, was des Körpers, was des Geistes ist, in unerhörter Weise schmähen. Und nur naive Nichterkenntnis konnte jene Worte, in denen er angeblich auf seine Wunder verwies, ihm zu eigen geben, in der Erwartung, dadurch der Lehre des Meisters äußerliche Bestätigung zu verschaffen. Es wurde so unsäglich an seiner Lehre gesündigt, um des Menschenfischfangs willen, und noch heute wirken diese Sünden törichter Verbreiter der arg entstellten Lehre fort, und ist kein Ende dieser Irreführung abzusehen. Möge es mir gelingen, hier doch ein weniges aufzuhellen für alle, die noch guten Willens sind. Die Glaubensnot der vielen, die des Meisters Lehre nur in der Entstellung kennen und durch die neuere äußere Erforschung jener alten Kunden stets auf neue Zweifel hingeleitet werden, ist wahrlich längst in solchem Maße unerträglich, dass endlich eine Klärung nötig wird, die nur von denen zu erwarten war, die selbst den Künder dieser Lehre lebend ihrem Kreise einverwoben kennen, dem Kreise, von dem er ausging, gesandt vom Vater und dem er wiederkehrte, als sein Erdenwerk vollbracht erschien. Von hier aus nur kann der Gegenwart und der Zukunft manchen Rätsels Lösung werden. Und auch die Wissenschaft wird in solcher Einstellung ihres Suchens einst zu finden wissen, was sie finden kann, um solche Lösung denen dann gerecht zu machen, die nur erfassen können, was sich greifen lässt. Alle über das bloße irdische Tierdasein des Menschen hinausreichenden Fragen der suchenden Menschheit werden dereinst ihre Antwort finden, nachdem man mehr und mehr das Wirken der geistigen Hierarchie erkennen lernte, deren bedeutendster und wichtigster Abgesandter der Meister von Nazareth war. Wie fälschlich sind doch alle beraten, die in dieses Weisen hoher Lehre das schwächliche Gefühl empfohlen glauben, das man so gemeinhin Menschenliebe nennt. Ihren Beratern ward es oftmals schwer, des Meisters Handeln, wie es die Berichte künden, so zu deuten, dass die Deutung ihrer Meinung nach zu Recht bestehen konnte. Da gibt es Dinge, die nicht recht passen wollen. Will man den sanften Säuselbold, den fromme Kanzelrede schuf, in die Berichte strecken. Der Krafterfüllte, der trotz aller Verschüttung reiner Kunde dort noch lebt, will sich gar schwer den süßlichen Bildern ähnlich finden lassen, die dünner Glaube sich nach eigenem Ausmaß hold und schwächlich ausersann. So manches Wort der Schrift lässt sich mit solchen Bildern nur vereinen, wenn ausgeweitetes Gewissen dieses Schriftwort sich nach eigenem Bedürfnis in Erklärung umfälscht, bis selbst das Wenige geschwunden ist, das die Verschüttung früherer Zeit noch übrig ließ. Blasphemisch würde solchem süßen Schrifterklärer der Gedanke dünken, der hohe Meister könne je in seinem Leben jene Kraft der Liebe in sich selbst empfunden haben, die zwar sein Diener, mag sie ihm nach seines Glaubens Meinung nun erlaubt sein oder nicht, sehr wohl im eigenen Fleische fühlt, doch sündhaft nennen muß, da er von ihrer Göttlichkeit nichts ahnt. Blasphemisch dünkt es ihm, daß diese Form der Liebe gleicher Kraft entströmen soll, die jene höchste Form der Liebe schafft, wie sie in des Hohes Meisters Leben Lehre ward und Tat, die ihn zu jener Liebestat erkraften konnte, durch die der Priesterkönig, der er war, am Kreuzesgalgen alle Menschheit krönte. Und doch, mein Freund, wirst du die Liebe, die der Meister kannte, nimmer finden, wenn du in dir nur süßliche Gefühle wächst und deine Menschenfreundlichkeit gepaart mit Mitleid Liebe nennst. Schlecht passt zu diesem Schwächebild vermeinter Liebe der von Verachtung des Verächtlichen erfüllte Meister, der sich im Gefolge der Seinen Stricke dreht, das Händlervolk der Tempelschänder auszutreiben, der für der Wechsler Gold nur einen Fußtritt hat und der die Priester seines Volkes jene bösen Worte hören lässt, die sie in ihrer Rachsucht nimmermehr vergeben konnten. Um solches Tun der eigenen Unberufung anzuähneln, musste das Wort vom göttlichen Zorn erfunden werden, und man entblödete sich nicht, dem Vater im Himmel des hohen Meisters jene Laster anzudichten, die verängstigender alter Priesterlehre nach einen düsteren Stammesgott erfüllten, den einst der hohe Meister geistig niederschlug mit seinem gewaltigen Wort, ich aber sage euch. Ach nein, wenn du die Liebe in dir Wirklichkeit und Leben zeugen sehen willst, dann musst du wahrlich andere Wege gehen als jene, die man dir zu zeigen wusste. Kannst du denn nicht verstehen, dass die Kraft der Liebe sich auf ihrer höchsten Stufe keineswegs in schwächerer Bekundung zeigen wird als dort, wo sie in niederer Form schon all dein Sinnen tun und Trachten steigert, so daß du oft Fesseln sprengst, die vorher nie dir lösbar schienen. Nur wenn du etwas in dir suchst, das auch in höchster Geistigkeit die gleichen Kräfte weckt und alles meistert, was dich sonst in Banden hält, wirst du die Liebe, die der Meister lebte, in dir finden können. Dann erst wirst du die Freiheit der Kinder des Lichtes erlangen und jenen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Du darfst in den Worten der alten Kunde auch nicht neue Gebote sehen. Glaube mir und lasse dich nicht durch Verschüttung täuschen. Der Meister hat niemals das Wort Gebot gebraucht. Und niemals hat er Gebote gegeben. Selbst das Gebot der Liebe, das die Kunde meldet, hat er nie geformt. Allenfalls hat er gelegentlich aus der Schrift zitiert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn er orthodoxen Fanatikern seines Volkes zeigen wollte, dass auch er ihr Gesetz sehr wohl kenne. Seiner Schüler gewohnte Bindung durch Gebote und Gebote halten hat die Umformung seiner Räte in Gebote bewirkt. Nicht anders konnten sie seine Räte verstehen, es sei denn als Gebote. Sie brauchten alter Observanz des Judentums getreu Gebot und Strafandrohung für Verletzung des Gebots. Wenn der Meister nun vom Seligwerden sprach, so formten sie sich frei nach seiner Rede ein Rezept zum Seligwerden. Man brauchte ihrer engen Meinung nach nur die Gebote zu halten, um des Erfolges in jener Welt dereinst sicher sein zu dürfen. Nicht anders, wie heute unklare Köpfe glauben, Licht und Sicherheit des Erkennens sei durch irgendwelche mysteriöse Übungen erlangbar, die im bedenklichen Traktätchen immer wieder angepriesen werden. Was nun jene alte Kunde aber auch schon in ihrer allerersten Niederschrift an Echtem allein enthielt, war doch nur Nachklang von des Meisters Lehre und allerbestenfalls Erinnerungsbericht aus damals schon jahrzehntelang vergangenen Tagen. Es ist wahrhaftig lästerliches Unterfangen, den Geist der Ewigkeit für solche Aufzeichnung verantwortlich zu machen, bei der die Schreiber selbst in alter Götterlehren Wahn, der ihre Zeit in neuer Abart durchschwirrte, schon befangen und längst noch nicht gelöst von eines argen Stammes Gottes Hörigkeit, des Meisters schwach noch in Erinnerung zurückgerufene Lehre aus eigener, verschwommener Erkenntnis neu zu formen suchten und gar nicht merken konnten, wie sie fälschten. Niemals hat der hohe Meister seinen Schülern Gebote gegeben, sonst wäre er nicht der hohe Leuchtende gewesen, der er war und ist und ewig bleiben wird. Seine Lehre war ein Wohl dir und Wehe dir, wie aller Lehre, die seine Brüder, seine im Reiche des Geistes ihm geeinten Mitarbeiter sind. Er wusste selig zu preisen und wusste zu verdammen, aber ferne lag es ihm, jemals zu gebieten. Dazu wusste er als ein Leuchtender des Urlichtes, denn doch wahrlich viel zu gewiss, dass durch Gebote niemals Segen werden kann und dass das Heil nur zu erlangen ist, wenn man aus freier Wahl danach verlangt. Wirst du so des Meisters Lehre aus der alten Kunde dir zu retten suchen, dann wirst du freilich vieles streichen müssen, was dir lieb und wert geworden war, von Jugend auf. Manches andere wirst du dir dennoch wohl verwahren können, gerade weil du es als fremde Zutat erkanntest. Hüte dich, damit du nicht allzu vieles als irrig tilgen wirst. Du darfst beileibe nicht etwa modernen Rationalismus als Probierstein wählen. Warte erst eine gute Weile, bis dir der wahre Sinn meiner Worte eigene Bestätigung weckte. Ich gab dir alle Kriterien der echten Worte des Herrn. So höre auch weiter noch das Folgende. Kyrios ist Herr, redet man auch noch heute aller Orten, so man griechisch spricht, jedem Menschen an, der nicht gerade ein Bettler ist. Kyrie eleison, fleht der Bettler, der an der Straße sitzt, zu dem Vorübergehenden hinauf. Das möge dich belehren, damit du nicht aus falscher Scheu das Wort der Herr in jener alten Kunde irrig deutest und ihm einen Sinn gibst, den es erst lange nach des Meisters Tod im werdenden neuen Kult erhielt. Rabbi, sagten seine Schüler zu dem Meister, und auch dieses Wort könnte ihre Gedeutung bewirken, führt diesen Titel in der Öffentlichkeit doch heute nur einer, der wohlbestallter Prediger einer Synagoge ist. Ich darf dir aber sagen, dass man auch heute noch dem frommen Schriftbewanderten in der jüdischen Gemeinde, mag er auch im Alltag Handel oder Handwerk treiben, den ihren Namen Rabbi gibt. Nicht anders führte ihn der Zimmermann, der den Seinen die Schrift aufschloß, da er ein Meister des hohen Leuchtens war, ein Glied der Lichtgemeinde hier auf Erden, von der dir wohl auch Kunde ward, als von der Weißen Loge, eine Bezeichnung, die erst in neuerer Zeit entstand und von mir nur beibehalten wird, da sie bildhaft brauchbar ist. Die seine Brüder sind, ihm völlig geeint in Geistvereinigung, wie er ihnen, nennen ihn den großen Liebenden, da keiner vor ihm jene große Liebestat vollbrachte, der er aus freiem Willen sich zum Opfer weihte, da keiner nach ihm jemals eine Tat vollbringen kann, die nur vergleichbar seinem Liebeswerke wäre, durch das die Geistesaura dieser Erde sich verwandelte für alle Zeiten und für alle Erdemenschen, so daß seitdem allen Menschen geistige Regionen zugänglich wurden, die vorher nur wenige Einzelne in unerhörter Selbstbezwingung erreichten. Ich bin mir wohl bewusst, dass meine Worte dir nicht sagen können, was die Liebe ist, die Leben wurde in dem größten Liebenden, den je die Erde trug. Ich kann dir nur zeigen, wie du die Spur dieses Lebens finden kannst, trotz aller Verschüttung, unter der die Kunde liegt, die von diesem Leben dir berichten will. Möchtest du dieses Lebens Lehre rein in deinem Innersten empfinden, wo sie allein in ihrer Kraft empfangen werden kann, damit der Meister in dir einen würdigen Schüler fände. Aber wisse, dass auch alles, was ich dir hier geben darf, der gleichen Quelle entstammt, aus der einst Jehoshua als Leuchtender des Urlichts schöpfte. Es gibt kein Wort, das der große Liebende von sich einst sprach, das ich nicht in gleicher Weise von mir sagen dürfte, wenn es nötig wäre. In einem nur muß auch ich vor ihm voll Bewunderung mich beugen, und wie ich wahrlich um dieses eine weiß, so weiß ich auch, dass keiner meiner Brüder ist, der hier nicht ehrfurchtsvoll vor ihm sich neigen müsste. Dieses eine aber ist das Maß der Liebe, die in ihm und seinem Wirken zur lebendigen Entäußerung kam. Aus seiner Liebe wird auch dir das Leben werden, wenn du erfassen kannst, was ich in allen meinen Schriften dir zu künden komme. Wohl dir, wenn du an meinen Worten dich nicht ärgerst, da der Mann, von dem ich hier rede, vielleicht auch dir zum Gotte ward, wie er es unzähligen in ihrer eigenen oder von anderen vermittelten Vorstellung wurde, obwohl ihm in seinen Erdentagen kein Wort scharf genug gewesen wäre, um solche Vergötterung von sich wegzuweisen. Ich rede aber hier nicht etwa von deinem durch die erdenhaften Hirn erzeugten Meinungen unzähliger in den letzten zwei Jahrtausenden aufgerichteten Gotte, dem du den Namen des großen Liebenden gibst, wie deine blickbeschränkten, angstgetriebenen Lehrer dich geheißen haben. Ich rede allein von dem geistgeeinten Erdenmenschen, der nach seines Erdenleibes Marter und Tod entgegen seinem Willen solcher allzu menschlich begrenzten Gottgestaltung gesuchtes Vorbild wurde. Bis in seine tiefsten Wurzeln ist mir das menschliche Drängen vertraut, sich Götter zu gestalten nach Menschenebenbild. Und ich ehre gewiss mit dir die hohen Menschenformen, die im Verlaufe der Jahrhunderte deinem glaubenstreu nach menschlichem Ermessen dargestellten Anbetungsbilde dienen mussten. Allein ich bin auch untrennbar vereint mit der Geisteswesenheit des historischen Menschen, der so ungewollt Ursache wurde, dass dieses Anbetungsbild in seinem Namen aufgerichtet werden konnte. Dieser Geisteswesenheit Stimme und Zeugnis zu geben, ist mir geboten durch die geistige Struktur des Lebens, das mich aus sich gebar, wie es sie einst in einem Menschenleib geboren hatte. Ich kann die Zeit erwarten, der diese Worte weder als Vermessenheit noch als Ausdruck psychischer Trübung gelten werden.